Wenn ihr eure Bibeln habt, bitte öffnet sie, schlagt sie auf im 2. Samuel, das 2. Buch Samuel. Wir lesen Kapitel 2 und 3. 2. Samuel, die Kapitel 2 bis 3. Es ist ein bisschen länger heute, der Text, aber wir kommen zu Schriftabschnitten, wo es einfach... Es gibt Schriftabschnitte, wo wir viel Instruktion finden. Aber in diesem Fall lohnt es sich eben, dafür einen größeren Abschnitt auch abzugrasen. Im 2. Samuel hat die Geschichte fortgegangen, oder der Paukenschlag am Anfang war der Tod von Saul. Und es gibt diesen Abschnitt in 1. Samuel, wo das Volk dem damals letzten Richter Samuel die Klage vorbrachte, dass sie einen König wollten. Und Gott sagt Samuel hier, gib dem Volk, was sie wollt. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König. Sie wollen einen sterblichen Menschen. Und so wählen sie einen König, der groß und gut aussehend war. Und es war kein König, der Gottes Wort ergeben war. Und wir sehen diesen Niedergang im Leben von Saul im 1. Samuel-Buch. Und in dieser Zeit, wo dann das Königtum von Saul entrissen wird, da kommt David ins Blickfeld, der gesalbt wird als König über Israel von Samuel. Und David zeigt eine solche Demut in seinem Leben, der ja als Knecht des Königs Sauls erstmal agiert. Und anstatt diesen Thron, der ihm ja versprochen ist, einfach mit Gewalt an sich zu reißen, nimmt er das nicht in Anspruch, sondern wartet auf Gottes Zeit. Und hier sehen wir, wie David zunächst zum König über Juda gesalbt wird. 2. Samuel 2 und 3. 2. Samuel 2, Vers 1 bis 3, Vers 39. Hört das Wort des lebendigen Gottes. Und es geschah danach. Da befragte David den Herrn und sprach, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sprach, wohin soll ich ziehen? Er sprach, nach Hebron. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen Achinoam, der Jesreelitin, und Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters. Dazu führte David seine Männer hinauf, die bei ihm waren, jeden mit seinem Haus. Und sie wohnten in den Städten Hebrons. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Und als David berichtet wurde, dass die Männer von Jabes-Gilead Saul begraben hätten, da sandte David Boten zu den Männern von Jabes-Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, geübt und ihn begraben habt. So erweise nun der Herr Barmherzigkeit und Treue an euch, und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr dies getan habt. So lasst nun eure Hände stark werden und seid tapfere Männer, denn Saul, euer Herr, ist tot, und außerdem hat das Haus Juda mich zum König über sich gesalbt. Abner aber, der Sohn Ners, der Herrführer Sauls, nahm Ischboset, den Sohn Sauls, und brachte ihn nach Mahanaim hinüber. Und er machte ihn zum König über Gilead und über die von Aser, über Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Ischboset aber, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde über Israel, und er regierte 2 Jahre lang. Nur das Haus Juda hielt zu David. Die Zeit aber, die David in Hebron über das Haus Juda regierte, betrug 7 Jahre und 6 Monate. Und Abner, der Sohn Ners, zog zum Kampf aus, samt den Knechten Ischbosets, des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. Und Joab, der Sohn Zeruias, zog auch aus, samt den Knechten Davids, und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon. Und die einen setzten sich diesseits, die anderen jenseits des Teiches fest. Und Abner sprach zu Joab, die jungen Männer sollen sich aufmachen und vor uns ein Kampfspiel aufführen. Und Joab sprach, sie sollen sich aufmachen. Da machten sie sich auf und gingen abgezählt hin, 12 aus Benjamin, von den Leuten Ischbosets, des Sohnes Sauls, und 12 von den Knechten Davids. und einer griff den anderen beim Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie fielen miteinander. Daher wird der Ort Feld der Klingen genannt. Er liegt bei Gibeon. Und es entspann sich ein sehr heftiger Kampf an jenem Tag, und Abner und die Knechte von Israel wurden von den Knechten Davids geschlagen. Es waren aber 3 Söhne der Zeruja dort, Joab, Abisai und Asael. Asael aber war leichtfüßig wie eine Gazelle auf dem Feld. Und Asael jagte dem Abner nach und wich nicht von Abner, weder zur rechten noch zur linken. Da wandte sich Abner um und fragte, »Bist du es, Asael?« Er antwortete, »Ich bin's.« Abner rief ihm zu, »Wende dich entweder zur rechten oder zur linken, oder greife dir einen der jungen Männer und nimm dir seine Rüstung.« Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da rief Abner wieder dem Asael zu, »Lass ab von mir! Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann noch deinem Bruder Joab unter die Augen treten?« Als er sich aber weigerte, von ihm abzulassen, da stach ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speeres in den Bauch, so dass der Speer hinten herausdrang, und er fiel dort und starb auf der Stelle. Und wer zu dem Ort kam, wo Asael gefallen und gestorben war, der stand still. Aber Joab und Abisai jagten dem Abner nach, bis die Sonne unterging, und als sie zu dem Hügel Amma kamen, der vor Giach liegt, auf dem Weg zur Wüste Gibeon, da versammelten sich die Söhne Benjamins hinter Abner und bildeten einen Haufen und traten auf die Höhe des Hügels. Da rief Abner dem Joab zu und sprach, »Soll denn das Schwert unaufhörlich fressen? Weißt du nicht, dass zuletzt eine Erbitterung entstehen wird? Und wie lange willst du nicht dem Volk sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern?« Joab sprach, »So wahr Gott lebt, wenn du nicht gesprochen hättest, dann hätte sich das Volk schon an diesem Morgen zurückgezogen, und jeder hätte von der Verfolgung seines Bruders abgelassen.« Und Joab stieß in das Schofarhorn, und alles Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach, und sie kämpften auch nicht mehr. Abner aber und seine Männer marschierten die ganze Nacht durch die Arava, und sie überschritten den Jordan und durchzogen die ganze Schlucht und kamen nach Mahanaim. Joab aber kehrte um von der Verfolgung Abners und versammelte das ganze Volk, und es fehlten von den Knechten Davids 19 Mann und Asael. Aber die Knechte Davids hatten von Benjamin und unter den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Und sie hoben Asael auf und begruben ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem. Joab aber samt seinen Männern marschierte die ganze Nacht, und das Licht brach ihnen an in Hebron. Und der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids zog sich lange hin. David aber erstarkte zusehends, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Und David wurden in Hebron Söhne geboren. Sein Erstgeborener war Amnon von Achinoam, der Jesreelitin. Der zweite Kiliab von Abigail, der Frau Nabals des Karmeliters. Der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais des Königs von Geschur. Der vierte Adonia, der Sohn der Haggit. Der fünfte Shephatia, der Sohn der Abital. Der sechste Jethream von Ekla, der Frau Davids. Diese wurden David in Hebron geboren. Solange nun der Krieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus Davids dauerte, hielt Abner fest zum Haus Sauls. Nun hatte Saul eine Nebenfrau gehabt, die hieß Rispa, eine Tochter Aias. Und Ishbosheth sprach zu Abner, »Warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters eingegangen?« Da wurde Abner sehr zornig über diese Worte Ishbosheths und sprach, »Bin ich denn ein Hinzkopf, der es mit Juda hält? Noch heute erweise ich Güte am Haus deines Vaters Saul und an seinen Brüdern und an seinen Freunden, dass ich dich nicht in die Hand Davids ausgeliefert habe. Und du wirfst mir heute ein Vergehen mit dieser Frau vor? Gott tue dem Abner dies und das, wenn ich nicht, wie der Herr dem David geschworen hat, genauso an ihm handeln werde. Dass ich das Königreich vom Haus Sauls wegnehme und den Thron Davids aufrichte über Israel und über Juda, von dann bis nach Beersheba.« Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Und Abner sandte auf der Stelle Boten zu David und ließ ihm sagen, wem gehört das Land? Und er ließ ihm noch sagen, mache einen Bund mit mir. Siehe, meine Hand soll mit dir sein, um ganz Israel auf deine Seite zu bringen. Und David sprach, gut, ich will einen Bund mit dir machen, aber eines verlange ich von dir, nämlich, du sollst mein Angesicht nicht sehen, ohne mir zuvor Michal, die Tochter Sauls, zu bringen, wenn du kommst, um mir unter die Augen zu treten. Und David sandte Boten zu Ischboset, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich mir um 100 Vorhäute der Philister zur Frau gewonnen habe. Da sandte Ischboset hin und ließ sie von ihrem Mann Paltiel, dem Sohn des Lais, wegnehmen. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte stets hinter ihr her bis nach Bachurim. Abner aber sprach zu ihm, geh und kehre um. Da kehrte er um. Abner hatte auch eine Unterredung mit den Ältesten von Israel, und er sprach, ihr habt schon früher danach getrachtet, dass David euer König werden sollte. So führt es nun aus, denn der Herr hat von David gesprochen und gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aus der Hand aller ihrer Feinde. Und Abner redete auch vor den Ohren der Benjaminiter, und danach ging Abner auch hin, um vor den Ohren Davids in Hebron alles das zu reden, was Israel und dem ganzen Haus Benjamin wohlgefiel. Als nun Abner mit 20 Männern zu David nach Hebron kam, bereitete David Abner und den Männern, die bei ihm waren, ein Mahl. Und Abner sprach zu David, ich will mich aufmachen und hingehen und ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, versammeln, damit sie einen Bund mit dir machen und du König bist über alles, was dein Herz begehrt. So entließ David Abner und er ging in Frieden fort. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug und brachten große Beute mit sich. Aber Abner war nicht mehr bei David in Hebron, sondern er hatte ihn entlassen, so dass er in Frieden weggezogen war. Als nun Joab mit dem ganzen Heer kam, teilte man Joab mit, Abner, der Sohn Ners, ist zum König gekommen und er hat ihn entlassen, so dass er in Frieden fortgegangen ist. Da ging Joab zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn ziehen lassen, dass er gehen kann, wohin er will? Du kennst doch Abner, den Sohn Ners, der ist gekommen, um dich zu überlisten und deinen Ausgang und deinen Eingang zu erkennen und alles zu erkunden, was du tust. Und als Joab von David hinausging, sandte er Abner Boten nach, und sie holten ihn vom Brunnen Sira zurück. Aber David wusste nichts davon. Als nun Abner wieder nach Hebron kam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in der Stille mit ihm zu reden. Und er stach ihn dort in den Bauch, dass er starb wegen des Blutes seines Bruders Asahel. Als David es danach erfuhr, sprach er, ich und mein Königreich sind ewiglich unschuldig vor dem Herrn an dem Blut Abners, des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters, und es soll im Haus Joabs nie an einem fehlen, der einen Ausfluss oder Aussatz hat, der zur Spindel greifen muss, der durch Schwert fällt oder der an Brotmangel leidet. So brachten Joab und sein Bruder Abisai den Abner um, weil er ihren Bruder Asahel im Kampf in Gibeon getötet hatte. David aber sprach zu Joab und zu dem ganzen Volk, das mit ihm war, zerreißt eure Kleider und umgürtet euch mit Sacktuch und stimmt die Totenklage für Abner an. Und der König David ging hinter der Bahre her. Und als sie Abner in Hebron begruben, erhob der König seine Stimme und weinte bei Abners Grab. Auch alles Volk weinte. Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach, sollte denn Abner sterben, wie ein Tor stirbt? Deine Hände waren nicht gebunden, noch deine Füße in Ketten geschlossen. Du bist gefallen, wie man vor den Söhnen der Bosheit fällt. Da beweinte ihn das ganze Volk noch mehr. Und das ganze Volk trat hinzu, um David Brot zu reichen, während es noch Tag war. Und David schwor und sprach, Gott tue mir dies und das, wenn ich Brot oder irgendetwas genieße, ehe die Sonne untergegangen ist. Und das ganze Volk nahm es wahr und es gefiel ihnen wohl. Alles, was der König tat, war gut in den Augen des ganzen Volkes. Und das ganze Volk und ganz Israel erkannte an jenem Tag, dass es nicht vom König ausgegangen war, Abner, den Sohn Ners, zu töten. Und der König sprach zu seinen Knechten, wisst ihr nicht, dass heute ein Fürst und ein Großer in Israel gefallen ist? Ich aber bin heute schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin, und diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind mir zu hart. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, entsprechend seiner Bosheit. Das ist Gottes Wort. Für David war es ein langer Weg zur Königswürde. Dieser einfache Hirtenjunge, der seine Herde verteidigt hatte, wird nun vom Herrn zum König gesalbt. Aber es ist nicht ohne Not, ohne Angriffe, ohne Kämpfe um das Königreich Israel. Als er seine Berufung, als er mehr und mehr sich seiner Berufung nähert. Diese Geschichte von David zeigt uns, wie mächtig so ein Ruf Gottes sein kann, was es im Leben eines Mannes tun kann. Wir haben nicht Armeen, die für unsere Königswürde streiten, aber wir sind dazu berufen, Söhne des lebendigen Gottes zu sein, und wir erleben Verfolgung durch den Feind und durch Gegnerschaft. Aber durch all das hindurch und durch das meiste von Davids Leben hat er eine Hoffnung gehabt, und hat alles in die Hand Gottes gelegt. Auch wenn die Dinge oft irgendwann, oder auch wenn die Dinge einmal schief gingen mit Bathseba, als er da in große Sünde fiel, ist es doch so, dass Davids Leben die Bühne bereitet für den kommenden König. Die Verheißung, dass dieser einfache Hirtenjunge David schließlich eine ewige Königsdynastie begründen wird. Hier kommt Christus, der König der Könige, der diese große Verheißung erfüllen wird. Heute sehen wir zunächst Verse 1 bis 11 von Kapitel 2, die Krönung des Königtums. Der Weg Davids zur Königsherrschaft war schwer, aber nun ist er von seinem Volk, zumindest vom Stamm Juda, ist er nun anerkannt worden. In Gegnerschaft zu Saul. David fragt nun den Herrn, was sein nächster Schritt sein soll. Wenn ihr daran euch erinnert, im 1. Samuel wusste Saul, dass das Königreich aus seiner Hand gerissen wird, und anstatt den Herrn zu fragen, was er nun tun soll, fragt er eine Hexe, die Hexe von Endor. Aber David sucht den Herrn, sucht die Führung des Herrn, und der Herr spricht zu David und sagt ihm, er soll nach Hebron gehen. Und Hebron war für die Israeliten ein bekannter Platz. Das reicht zurück bis zur Zeit der Patriarchen. Das ist derselbe Platz, wo Abraham seine Herden hütete, und auch sein Sohn. Es ist auch der Ort, wo Sarah, die Matriarchin, zur letzten Ruhe gebettet wurde, wo es in 1. Mose 23,2 heißt, Sarah starb in Kiriat Arba im Lande Kanaan, also Hebron, und Abraham ging hinein, um Sarah zu beweinen und sie zu trauern. Es ist der Ort, an dem Jakob mit seinen 12 Söhnen, den 12 Stämmen Israels, zurückkehren, während Isaak seinen letzten Atemzug tat. Also hat dieser Ort für das Volk Israel bereits eine tiefe Geschichte. Und Hebron war nun der Ort, an dem die königliche Dynastie von David beginnt, als er gekrönt und über das Haus Juda als König gesetzt wird. Nochmal, es steht stellvertretend für das neue, ewige Königtum des demütigen Königs, der aus dem Stamm Juda kommen würde. Dieser Zweig, der hervorsprost aus dem abgeschlagenen Stamm Israels, nämlich Christus, dessen Königtum kein Ende haben wird. Es weist uns einfach direkt hin auf Christus hier, der die ewige Königswürde besitzt. Und David gibt uns einen Vorgeschmack auf den kommenden Christus als den neuen König. Denn wie Christus befragt auch David den Herrn. Uns wird gesagt, dass David den Herrn fragt. David sucht den Herrn, blickt nicht auf sich, blickt nicht auf seine militärischen Generäle, um zu erfahren, was die nächste Handlung sein soll, sondern er fragt den Herrn, wie er es auch schon die ganze Zeit zuvor getan hat. 1. Samuel 23, Vers 2 fragt David den Herrn, ob er die Philister angreifen soll. Und in 1. Samuel 30, Vers 7 fragt er auch durch den Priester Abiathar den Herrn, ob wie er da handeln soll. So hat auch Christus den Herrn während seines irdischen Dienstes gefragt. In Gethsemane hat er in Lukas 22, Vers 42, geht er zum Vater und sagt, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Herr sucht den Willen des Vaters und verlässt sich auf diesen. Johannes 15, 10 sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus war immer dem hingegeben, den Herrn zu suchen für Leitung. Und auch David hat das gelebt. Und auch wir haben Zugang zum Thron der Gnade Gottes durch Jesus Christus, unseren Erlöser und Vermittler, der Vermittler eines neuen und besseren Bundes. Hebräer 7, Vers 25 sagt, daher kann er die, die durch ihn zu Gott kommen, bis ins Letzte retten, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das Königtum Davids ist wie die Vorspeise, der Appetitanreger, der den Hauptgang des Kommens, des Todes, des Grabes, der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi vorwegnimmt. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Erlösungsgeschichte, die sich in Christus entfaltet. Und nicht nur das, David zeigt nicht nur die christusähnliche Einstellung, Gott zu suchen, sondern auch göttliches Mitgefühl für andere. Durch diesen ganzen Text sehen wir das hier, erleben wir dies. Wie er auch gegenüber den Männern von Jabes Gilead reagiert. In 1. Samuel 31 haben wir den Tod von Saul. Die Kommandeure haben, die Feinde haben den Körper Sauls in ihrem heidnischen Tempel ausgestellt, um ihn zu verunreinigen und haben gesagt, unsere Götter haben diesen großen König Israels geschlagen. Aber in 1. Samuel 31, Vers 11 bis 13, als aber die Einwohner von Jabes Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und holten den Leichnam Sauls und den Leichnam seiner Söhne von der Mauer von Bethsan und kamen nach Jabes und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter dem Tamariskenbaum zu Jabes und fasteten dort 7 Tage. Diese Männer haben ihren eigenen Ruf, ihre Ehre, haben ihr Leben für den Ruf und die Ehre Sauls riskiert, obwohl er in seinen letzten Tagen so böse war. Sie haben ihn doch geehrt als den Gesalbten Gottes und haben ihn zurückgebracht. Und David spricht ihnen dieses kurze Gebet und diesen Segensspruch wegen dem, was sie getan haben. Wir sehen so viele kleine Einblicke in dieses Bild, das David auch von Christus aufleuchten lässt. Diese Salbung Davids, die wir in Vers 7 sehen, das Haus Juda salbt David zum König. Es gibt 3 Stufen, wo David zum König gesalbt wird. Einmal in 1. Samuel 16, Vers 12 bis 13, wo Samuel David findet und das Ölhorn nimmt und ihn dort salbt, inmitten seiner Brüder. Als dann der Geist Gottes über David kam, wo David von einem Hirtenjungen zu einem gesalbten König wurde, aber unter Saul dient von da an und ihn nicht stürzt. Und diese erste Salbung folgte direkt dem Moment, wo Sauls Königtum ihm entrissen wurde. Und wo Samuel sagte, Saul sagte, dass das Königreich ihm entrissen wird. David ist nun hier an dieser Stelle gesalbt über das Haus Juda als König. Aber er ist jetzt König über Juda. Aber die dritte Stufe, wo er dann gesalbt wird, ist die Salbung als König über das ganze Volk Israel in 2. Samuel 5, Vers 3, als er mit diesem Chaos zurechtkam, das wir in dem heutigen Kapitel finden. Davids Königtum ist wie bei vielen, die eine Führungsrolle übernehmen, nicht ohne Drama und Verfolgung, ohne Hass und Widerstand. Unmittelbar nach der Salbung wird Davids Königtum vom Sohn Sauls angefochten. Das führt uns zum zweiten Punkt heute Abend, der Konflikt um das Königtum. Das wird den größten Teil dieser heutigen Geschichte einnehmen. Die erste Erfahrung von König David als König über Juda. Das Volk ist direkt gespalten wegen Abner, dem Sohn Ners, der Befehlshaber von Sauls Armee war, der in dieser letzten Schlacht noch fliehen konnte und sein Volk wieder sammelt. Und er sammelt jetzt das Volk und erklärt den Sohn Sauls, Ishboset, zum neuen König. Da ist wieder dieser kleine Einblick. Das Königtum wird schließlich auch das Volk Israel völlig zerteilen im übrigen Rest des Alten Testaments. Ishboset wird in 1. Chronik 8 anders genannt. Ishbal wird er nämlich genannt. Das, die Bedeutung ist der Sohn des Baal. Das ist dieser kanaanitische Fruchtbarkeitsgott. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sein Name eine Anspielung auf den kanaanitischen Gott ist, der Baal im Hebräischen auch einfach Herr oder Gebieter bedeuten kann, was sich auf einen Anführer bezieht. Jemand, der Autorität hat über eine andere Person. Aber der Autor des Buches Samuel benennt ihn nun um, ob es jetzt vielleicht Samuel war oder wer auch immer, er nennt ihn in Ishboset um, wobei es nun bedeutet Mann der Schande. Das passt, denn er versucht, Davids Königswürde zu verhindern. Und das ist eine schändliche Sache. Nachdem David bereits zum König ausgerufen und gesalbt worden war. Und es gibt diesen ständigen Konflikt zwischen den Männern Davids und den Männern Ishbosets. Was uns später in 2. Samuel 3, Vers 1. Es war ein langer Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. Und David wurde stärker und Saul wurde schwächer. Und es wird gesagt, diese drei Söhne der Seruja werden die wichtigsten militärischen Anführer. 1. Chronik 2, Vers 16 sagt uns, dass Zeruja eine von Davids Schwestern ist. Also sind Joab, Abishai und Asael sind die Neffen von David. Die Neffen Davids versuchen also in diesem Kampf für ihn einzutreten. Joab wird zu einer wichtigen Figur in Davids Leben, auch militärisch. In 2. Samuel 8, Vers 16 heißt es, dass er der Oberbefehlshaber wird. Er ist ein sehr starker Kommandeur, aber er ist einer, der sehr unkontrolliert handelt. Abishai war auch einer der starken von Davids 30 Männern. Er kämpft kämpft Schlachten in Davids Stadt. Und wir haben ein bisschen Informationen über Asael. Auch er war einer von Davids mächtigen Männern. In 2. Samuel 23. Aber es kommt zu einem traurigen Ende. Er wollte die feindliche Armee zu verfolgen und er verfolgt den besonderen Abner. Er wollte, es wird gesagt, dass Asael einer der schnellsten Läufer war. Er verfolgte Abner zu Fuß, aber Abner tötet Asael schließlich. Und die Streitkräfte von Abner sehen, also es wird dann auch gezählt, wie viele von Davids Männern getötet wurden an dem Tag, aber es wird klar, dass die Verluste viel geringer sind als die auf der Gegnerseite. Von Davids Männern sind nur 20 gefallen, aber 360 von Abners Männern sind gefallen. Das ist ziemlich vernichtend. Die Armee des falschen Königs wird hier sehr geschlagen. Dieser andauernde Streit zwischen dem Herr Davids und dem Herr Sauls beweist das, was der Herr über David geredet hat, nämlich, dass das kein Mensch vereiteln kann. David ist der, der von Gott gesalbt wurde. Und David hatte viele Möglichkeiten, Sauls Leben zu nehmen. Er hätte die Gelegenheit und auch durchaus das Recht in gewisser Weise dazu gehabt, aber er ist geduldig. Und es gibt viele Momente, wo wir es selber schwierig finden, dass wir auf Gottes souveränen Willen trauen. Er lenkt uns zu einer gewissen Handlung in unserem Leben. Und wir denken, wir müssen Gottes Willen gestalten. Aber Gott ist doch der, der souverän ist. Wir können Gottes Willen nicht beeinflussen. Er bringt uns in den Zustand, den er uns berufen hat. Und David zeigt dieses Prinzip, dass wir nicht Gottes Willen lenken wollen, sondern dass wir Gottes Willen gestatten, uns zu überwältigen und zu leiten. Zum dritten sehen wir die Milde des Königstums. Es meint hier Vergebungsbereitschaft. Es ist nicht nur so, dass die Kräfte des Hauses Saul erheblich schwinden, auch Davids Nachkommenschaft, seine Söhne vermehren sich schneller als die von Isboset. Leider wendet David sehen wir im Alten Testament leider sehr oft, dass es nämlich sehr verbreitet war, um sich schnell zu vermehren, dass sie viele Frauen und Konkubinen nehmen. Es ist wichtig, auch wenn wir damit konfrontiert werden in der Schrift und es uns dir als Christ hilft, niemals wird in der Schrift dieses Verhalten dieser Männer empfohlen oder befürwortet. Es ist die Kultur der damaligen Zeit, aber es heißt nicht, dass es das ist, was Gott wollte. Wir sehen, dass es war damals normal, dass Männer viele Nachkommen haben wollten, aber sie haben es nicht auf die richtige Weise gemacht, nicht so, wie Gott es in der Ehe angeordnet hat. In 1. Mose 2, 24 heißt es ganz am Anfang des Wortes Gottes: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein, ein Fleisch sein. Und es ist sehr bedauerlich, dass die Männer in der Heiligen Schrift, die wir so hoch schätzen, die auch in der Glaubenslinie in Hebräer 11 erwähnt werden, dass diese Männer alle die Verordnung der Schrift missachtet haben, viele Frauen zu heiraten. Also, dass man nicht viele Frauen heiraten soll. Es wird ja sogar in 5. Mose 17, Vers 17 gesagt, 5. Mose 17 ist ja fast prophetisch, wenn es deutlich macht, dass die Könige genau das tun, was hier verboten wird. Eines, was in 5. Mose 17, Vers 17 verboten wird, ist: Der König soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sich sein Herz nicht abwendet, und er soll nicht zu viel Reichtümer anhäufen. Also hat Gott hier bereits deutlich gemacht, dass viel Ehen und viele Frauen nicht sein Wille sind. Der Niedergang von König und Königreichen ist vor allem durch dieses unbiblische Begehren nach Frauen. Das sehen wir ja später auch bei David und Bathseba und auch bei Salomo. Das Problem ist, das Eigentliche, ist, dass der Ehebund auf die Kirche und Christus ausgerichtet ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Ehe in diesem Licht verstehen. Jesus hat eine Braut. Es ist die Gemeinde. Er ist der wahre Ehemann, der seiner einen Frau treu ist, durch die ganze Ewigkeit hindurch. Ein wahrer Ehemann, Bräutigam, zu dem jeder Ehemann und auch jeder Single als Idealbeispiel für Ehe hinblicken sollte. Auch für Frauen und auch Singlefrauen als ein Beispiel für einen gottgemäßen Ehemann. Und auch wenn die Könige Israels in diesem Punkt wirklich versagt haben, können wir dankbar sein, dass Jesus seiner einzigen Braut der Gemeinde treu ist. Diese Braut, die aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen herausgerufen wird. Und wir sehen, dass David sich vermehrt und die Streitmächte von Isboset werden immer schwächer. Aber Abner nimmt es dann auf sich, geht zu David, versucht mit David auch er möchte das Volk Israel einen unter David. Und David macht einen Bund mit Abner. Dieser Bundesschluss ist ein sehr heiliger Akt im Alten Testament. Wenn Gott mit uns einen Bund eingeht, dann zeigt der Bund oder weist der Bund auf einen Frieden hin zwischen einem Souverän und einem Vasallen, einem Knecht. Die machen bei einem Bundesschluss ja so, dass sie Tiere geteilt werden in zwei Hälften und dann werden sie in einer Wegstrecke abgelegt und die Parteien, die einen Bund schließen, laufen hindurch und sagen damit, wenn wir diesen Bund brechen, soll es uns so ergehen wie diesen zerteilten Tieren. Also dieser Bund zwischen David und Abner war eine sehr ehrenvolle und wichtige Sache. Und deswegen ist David so entsetzt, dass Joab den Abner tötet. Aber Joab geht, er findet Abner und tut ihn durch eine List töten. Er nimmt Rache, er sticht Abner in den Bauch und Joab nimmt hier für seinen Bruder Ahasael Rache. Wir werden daran erinnert, dass Rache nie in eigene Hände genommen werden soll. Der Herr warnt uns davor. Auch in 5. Mose 32, 35, mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, wenn der Fuß ausrutscht. Denn der Tag ihres Unglücks ist nahe und ihr Verderben kommt schnell. Oder im Psalm 94, Vers 1 bis 2. Gott, der Herr der Rache, Gott der Rache, erscheine. Erhebe dich, o Richter der Erde, und vergelte den Stolzen, wie sie es verdient haben. Und auch Paulus in Römer 12, werden wir auch noch hinkommen, sagt Paulus das Gleiche, Römer 12, Vers 19. Geliebte, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Joabs Reaktion war sehr menschenzentriert und von Menschenhand gewollt. Es war eine menschliche Entscheidung. Er wollte die Rache in seine eigene Hände nehmen, anstatt Davids Vergebung anzunehmen, hat er es in eigene Hände genommen und gesagt, ich werde hier der Gerichtsvollstrecker sein. Und das ist der Beginn von Joabs Niedergang. David hält dann eine Beerdigung ab. Zum zweiten Mal sieht man ihn trauern. Und Davids Handlungen sind so weitreichend. Wenn wir dazu berufen sind, Salz und Licht zu sein, dann wird bei David hier klar, es war nicht sein Wunsch, Abner zu töten, aber seine Trauer um den Tod Abners, dieser Moment der Vergebung, die er ihm zeigt, das fängt an, das Volk zu vereinen. Denn das Volk sieht, dass dieser König wie ein König handelt. Und das ganze Volk begreift, das ist der wahre König. Das ist ein wirklich entscheidendes Ereignis, wo Juda und Israel zusammenkommen, nachdem Isboset dann in Kapitel 4 getötet wird. Wir werden hier erinnert, dass wir als Sünder, die einmal im Krieg mit Gott standen, wir versuchen, Könige über uns zu setzen, die unseren Begierden folgen, anstatt dem zu uns unterzuordnen, was Gott einsetzt. Wir morden, wir lästern, wir sündigen in so vielen Weisen. Und doch ist Gott gnädig und vergibt uns und liebt uns und zeigt uns, erweist uns seine Gnade. Und er zeigt, er wird uns die Nöte, die wir erleben, vergelten. Auch das, was Sünder uns angetan haben. Und wie wir auch im ganzen zweiten Samuelbuch noch sehen werden, das ist etwas, alles ein Teil, was uns klare Einblicke gibt, wenn wir durchs Alte Testament lesen. Es ist wie beim Optiker, wenn er uns verschiedene Linsen sieht, um mehr und mehr besser zu erkennen, dass wir die Schriften an der Wand erkennen. Und hier im Alten Testament erklären wir mehr und mehr, erkennen wir Jesus Christus im Neuen Testament, wie er im Alten Testament vorgeschattet und beschrieben wird. Ein König, dessen Königtum kein Ende hat. Der König der Könige, ein treuer König, ein gnädiger König und ein König, den wir lieben und ehren. Lasst uns das nun tun im Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir nochmals für die wunderbare Gnade, die wir haben dürfen, dass wir dich kennen. Dich erkennen in der intimsten Form, die in diesem Wort steckt. Dich zu kennen, dich zu suchen, das haben wir nicht getan, aber du hast es getan. Du bist gekommen, du kennst deine Schafe und rufst sie bei Namen. Hast in Christus wurde das Leben für uns gegeben. Und wir danken dir dafür, für das geschriebene Wort, all die 66 Bücher, die wir lesen dürfen, das Alte Testament, wo wir im Alten Testament Christus finden dürfen, in so vielen Andeutungen, dass du die Schriften zusammengefügt hast, dafür danken wir dir. Dass wir in ihm Ehre und Herrlichkeit empfangen. Vater, ich danke dir für das Volk. Bitte sei mit ihnen im Geist und in der Wahrheit. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.